Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. In der heutigen Podcast-Folge widmen Luis und ich uns nochmal gezielt den Schwellenländern und zeigen auf, was hier für Einkommensinvestoren die Chancen, aber auch die Risiken sind. Direkt im Anschluss klären wir, ob und wie wir persönlich Schwellenländerinvestitionen für unsere Strategie nutzen. Selbstverständlich wird auch die 31. EKIP-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
Aber sicher das. Für unsere Schwellenländer-Investments nutzen wir selbstverständlich auch die Dienste von CapTrader, unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, den der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. Denn CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als 1 Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Und da sind dann auch die Schwellenländerbörsen mit dabei. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens 2 US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Und aufgrund des geschilderten Preis-Leistungs-Verhältnisses sind wir beide selber seit mehreren Jahren Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen hoch zufrieden. Und direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive einer kleinen Extra-Dreingabe exklusiv für unsere Hörer geht es über ekip.captrader.com.
Herzlichen Dank, Luis, für den Hinweis auf unseren Sponsor. Ja, in den letzten Monaten war ja insbesondere ein Schwellenland vermehrt in den Schlagzeilen. Die Rede ist von China, von ja chinesischen Aktien. Die hat es teilweise sehr getroffen. Marktbreite, chinesische Indizes sind von 10-20% gefallen. Einige Fonds sogar um über ein Drittel. Und gerade wenn mal politische und rechtliche Unsicherheiten in einem Land groß werden, fragt man sich natürlich, kann man denn als einkommensorientierter Anleger, der doch in der Regel Stabilität schätzt, kann man da denn in Schwellenländern, wie China noch eines ist, investiert sein? Und da das sich nicht in 2 Minuten beantworten lässt, machen wir heute mal eine etwas umfangreichere Schwellenländerfolge, wo wir nicht unbedingt speziell auf China eingehen, aber China passt trotz der aktuellen Schlagzeilen hier voll ins Folgenbild als typisches Schwellenland. Aber vielleicht machen wir zunächst erstmal die grundsätzlichen Tätigkeiten in unserem Podcast. Und das ist natürlich wie immer der Abschnitt der Definition. Luis, ich nehme an, du hast uns heute einige Definitionen mitgebracht. Was sind denn Schwellenländer und wie lassen sich diese bestenfalls leicht abgrenzen?
Selbstverständlich habe ich auch diesmal einige Definitionen mitgebracht. Konkret zum Start erstmal drei, nämlich zur Einordnung des Schwellenlandes brauchen wir auch im Prinzip den linken und rechten Nachbar. Und das sind zum einen die Industrieländer und zum anderen die Entwicklungsländer. Und wenn wir zunächst mal auf die Industrieländer schauen, so sind die definiert eben als Länder, in denen eben die Wirtschaftsstruktur durch Technologie und ja, Industrieunternehmen beherrscht wird, beziehungsweise maßgeblich geprägt wird. Wir haben einen relativ großen Anteil der Industrieproduktion am Bruttoinlandsprodukt, beziehungsweise die Industrie zieht dann eben auch einen Rattenschwanz hinter sich her. Ja, und das ist aber im Prinzip natürlich auch wieder so eine Definition, die auf die industrielle Revolution zurückgeht, die so um 1800 die ja zunächst westliche Welt erfasst hat. Und heute zählen zu den Industrieländern Nordamerika, Europa weitestgehend, Japan, Australien, Neuseeland und Israel. Ja, das ist erstmal so die Gruppe der Industrieländer. Ja, entgegengesetzten Ende, da stehen die Entwicklungsländer. Die Entwicklungsländer gibt es momentan ja, nach der allgemeinen Definition eben 46 Länder von den etwa 200 weltweit, die in die Kategorie Entwicklungsland eben fallen. Und Hauptmerkmale sind hier tatsächlich ein ja, Pro-Kopf-BIP, ja, eine gewisse Grenze, also ein relativ niedriges BIP pro Kopf, Wirtschaftsleistung pro Kopf, was wiederum Resultat ist der hohen Agrarproduktion am Bruttoinlandsprodukt. Also wirklich tatsächlich auch historisch so die Abgrenzung zur Industrienation, die ja auch aus Agrarstaaten heraus erwachsen ist. Ja, also die Industrieländer waren ja historisch dadurch gekennzeichnet, eben ab 1800, dass der Agrarsektor, also im Prinzip der Nahrungsmittelproduktionssektor, immer kleiner wurde. Und das sieht man dann auch beispielsweise an so Sachen wie der Anzahl der Beschäftigten in diesem Sektor. Ne? Der ist ja hier in Deutschland sehr, sehr übersichtlich. Und im Prinzip interessant ist auch diese historische Quote, wie viele Bauern braucht es, um wie viele Personen zu ernähren. Ne? Und durch den Einsatz von Technologie hier auch auf dem Acker ist eben in den Industrieländern ja dieser Anteil sehr, sehr geschrumpft. In den Entwicklungsländern ist er eben noch sehr, sehr hoch. Ja, hinzu kommt dann eben auch noch ja, Gesundheits- und Bildungsstände, die hier als Kriterien mit einfließen. Und tatsächlich ist es so, dass hier der Wohlstand noch in Kalorien pro Kopf dann auch gemessen wird. Ja. Und ja, ein ergänzendes Merkmal ist hier zudem, dass wir eine ja nur rudimentär entwickelte Infrastruktur bzw. Finanzinfrastruktur haben, einschließlich Börsen. Ja, das heißt also, das sind auch Länder in der Regel, wo es keine Börse gibt oder eine Börse, ja, die irgendwie so ein bisschen in Kinderschuhen steckt, mit nicht sehr liquide ist, wenig Titel, ja, und daher in der Regel für Anleger ja gar nicht zugänglich ist, einfach mangels Masse. Ja, und dann gibt es eben dazwischen die besagten Schwellenländer, denen wir uns heute widmen wollen. Und wie die anderen beiden Kategorien haben wir hier ja eine mehr oder weniger auch schwammige Definition. Ja, also es ist nicht ganz trennscharf, logischerweise. Das ist ja sehr häufig bei den Definitionen, die wir hier verwenden, der Fall. Aber wir haben im Prinzip mit dem Schwellenland einen Staat, der ja auch aus dem Bereich der Entwicklungsländer kommt, aber nicht mehr deren typischen Merkmale aufweist, sondern letztendlich einen Wachstumspfad eingeschlagen hat, der die davon eben trennt, aber eben, ja, wo das Land eben noch nicht ganz so weit ist wie eben die Industrieländer, also wo die Industrietechnologie noch nicht so dominant ist. Das heißt, wir haben also auf der einen Seite Länder mit häufig überdurchschnittlichen Wachstumsraten, wo sich eben bestimmte Industriesektoren herausbilden, ja, und vertiefen. Die Arbeitsproduktivität steigt, ja, weil eben Menschen nicht mehr in der ja, relativ unproduktiven Landwirtschaft dann tätig sind, sondern eben auch zunehmend in Industrieunternehmen. Häufig haben wir dann auch Länder, das ist ja auch so ein Kennzeichen, die stark exportorientiert sind, ja, und dadurch natürlich dann auch ja, Devisen ins Land bekommen und eben ein steigendes Pro-Kopf-Wachstum, was dann dazu führt, dass sich eine Mittelschicht herausbildet. Das ich mal so als Definition mitgebracht, aber vielleicht hast du ja auch noch einige Ergänzungen dazu.
Ja, nun gibt es ja aber auch ganz verschiedene Begrifflichkeiten. Ich würde sagen, dass deine Definition der Schwellenländer jetzt schon ziemlich gut war. Bei den Investitionen taucht aber auch immer wieder der Begriff Emerging Markets auf. Und die habe ich tatsächlich für mich etwas anders nochmal definiert, weil Emerging Markets sind für mich eben nicht nur die Länder, die ein etwas niedrigeres BIP pro Kopf haben als die weit entwickelten Länder, sondern das sind eben für mich auch Staaten, die zwar einen aktuell hohen Wohlstand haben, wo das aber auch erst seit relativ kurzer Zeit so ist. Also den Emerging Markets Begriff, den fasse ich noch etwas größer, und das machen ja die klassischen Aktienindizes auch. Also so fallen beispielsweise für mich Länder wie Taiwan und Südkorea mit unter die Emerging Markets, obwohl die ein sehr hohes BIP pro Kopf haben, weil es aber einfach noch relativ junge Industrienationen sind. Also von daher muss man hier wirklich immer unterscheiden, was ist eben so ein aufstrebendes Land, was ist ein Schwellenland. Und ich habe hier die zwei Länder, beispielsweise Taiwan und Südkorea, bei den Emerging Markets ergänzt, weil dadurch, dass der hohe Wohlstand erst seit kurzem besteht und diese politische Stabilität erst seit relativ kurzer Zeit besteht, ist das Ganze natürlich doch etwas riskanter als, sage ich mal, ein über Jahrhunderte entstandener Rechtsstaat. Länder wie Japan, die haben ja eine lange, stabile Tradition, sag ich mal. Und das war eben in Ländern wie Südkorea nicht immer so. Und das hat natürlich auch gewisse Risiken. Aber ja, hier merkt man natürlich wieder, das Ganze ist nicht trennscharf und nur das BIP pro Kopf ist häufig nicht ausreichend, um das Ganze einzuordnen.
Das ist korrekt, und wo du jetzt gerade das Beispiel Japan und Südkorea aufgegriffen hast und hier vor allem auf ja, die Länge und die Stabilität des jeweiligen Landes verweist, da fällt mir nämlich noch ein dritter Kandidat ein, der tatsächlich zu den Industrieländern gezählt wird, allerdings tatsächlich über eine relativ kurze Historie verfügt, nämlich Singapur. Also auch da ist es ja so, dass die ja als Armutsfelsen irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet sind und recht rasch aufgestiegen sind. Wir haben nach westlichem Verständnis dort keine demokratischen Strukturen, trotzdem sehr hohen Wohlstand, sehr hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und trotz dieser relativ kurzen Historie wird das Land aber zu den Industrieländern gezählt, nicht zu den Schwellenländern. Und ich finde das auch nochmal ein sehr schönes Beispiel, ja, unter wie vielen verschiedenen Blickpunkten oder Blickwinkeln man das ganze Thema hier auch tatsächlich betrachten kann.
Ja, jetzt haben wir zunächst erstmal grob definiert, was wir unter den Emerging Markets bzw. Schwellenländern verstehen. Also es sind tendenziell wirtschaftlich weniger weit entwickelte Länder und teilweise dann eben auch die Länder mit kurzem Track Record. Es gibt doch aber auch bestimmt Gründe, warum es in anderen Weltregionen besser läuft und in anderen schlechter läuft. Hast du uns da vielleicht was mitgebracht? Ich meine, nochmal als Ergänzung, wenn ich hier sage, besser läuft und schlechter läuft, dann ist das natürlich immer im ökonomischen Sinne zu sehen, weil persönliche Zufriedenheit muss nicht immer an den wirtschaftlichen Wohlstand gekoppelt sein. Das wollte ich nur ganz kurz noch ergänzen.
Das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite sicherlich absolute Armut dürfte eher selten zu besonderen Glücksgefühlen führen. Also vor allem dann natürlich, wenn die Kalorienanzahl ja nur gerade knapp reicht in guten Zeiten, um satt zu werden. Also auffällig ist erstmal bei den Entwicklungsländern, ich hatte gesagt, wir haben 46, Die finden sich fast durchgehend alle in Afrika. An außerafrikanischen Ländern haben wir Haiti in der Karibik, einige Inselstaaten in Ozeanien, also im Gürtel hier um Australien rum, sowie einige wenige Asiaten, wie zum Beispiel hier Jemen, Afghanistan, Nepal und in Südostasien, Kambodscha, Laos, Myanmar. Und dann stellt sich natürlich die Frage, zum einen, naja, warum ist das Elend tatsächlich auf dem afrikanischen Kontinent so groß, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, aber da finde ich das Buch von dem Volker Seitz, der jahrzehntelang Diplomat war im Dienst der Bundesrepublik Deutschland, davon viele, viele Jahre in Afrika verbracht hat. Das Buch Afrika wird arm regiert, hatte ich auch mal bei mir auf dem Blog vorgestellt. Da spielen sicherlich eine Vielzahl von Faktoren mit rein und ja, vielleicht ein überraschender Faktor, zumindest für den einen oder anderen Hörer, dass die Entwicklungshilfe dazu beiträgt, bestimmte Strukturen zu verhindern, ja, die den Weg ebnen würden von einem Entwicklungsland zum Schwellenland. Ja, aber das ist nochmal so ein Thema für sich. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch so Auffälligkeiten, beispielsweise ganz krass natürlich auf der koreanischen Halbinsel, wo man ja im Prinzip mit Südkorea ein Land hat, was eine Wohlstandsentwicklung mit enormen Schüben hervorgebracht hat, während der Norden der Halbinsel hier in Armut verharrt und ja, du nur durch Reisexporte aus dem Süden regelmäßig die Menschen satt bekommst. Ja, aber es gibt natürlich auch andere Gegensatzpaare, die ähnlich schlecht gestartet sind. Ich hatte schon gesagt, Singapur in Kahler Felsen oder Hongkong seinerzeit auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Hongkong muss ja selbst Wasser importiert werden. Ja, andere Länder wie Tansania war es ähnlich schlecht bestellt drum, ja, oder was wie Haiti, ja, als Armutshaus Lateinamerikas, beziehungsweise wenn man die Karibik eben mit dazu zählt, und auf der anderen Seite Chile als relativ oder Land mit relativ hohem Wohlstand. Und ja, woher kommt das, kann man sich natürlich auch überlegen. Es gibt eine Denkfabrik in den USA, die Heritage Foundation, die sich dem mal angenommen hat. Und die führt eben Wohlstandsentwicklungen auf den sogenannten Index of Economic Freedom zurück. Das heißt, die messen tatsächlich 12 Faktoren, sind sowohl quantitative als auch qualitative dabei, in 4 Gruppen. Und da gibt es eben eine auffallende Korrelation zwischen einem hohen Punktestand und eben einer entsprechenden Wohlstandsentwicklung. Und diese 4 Hauptkategorien sind einmal die Rule of Law, also da fallen also Sachen rein, gibt es gesicherte Eigentumsrechte, der Grad an Korruption, gibt es rechtsstaatliche Strukturen, dann der zweite Faktor ist Government Size, also was für ein Steuersystem gibt es dort, sind die Finanzen überhaupt, die Staatsfinanzen, wie ist um die bestellt, ja, der dritte Punkt sind regulatorische Effizienz, also das sind sowas, solche Sachen wie gehen Unternehmensgründungen, gibt es die Möglichkeit eben Arbeitsverhältnisse abzuschließen, relativ einfach, und als vierter Punkt sind eben offene Märkte, also gibt es eben die Möglichkeit, Handel zu treiben, zu investieren, da fällt natürlich jetzt auch unser Thema Börse mit rein, und ja, das sind so die 4 grundlegenden Wachstums- oder auch Nicht-Wachstumsfaktoren. Und wer es ein bisschen pointierter mal lesen möchte, da gibt es zum einen das Buch vom Dr. Rainer Zietelmann, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, eine Zeitreise durch 5 Kontinente, wo er genau verschiedene Länder vergleicht. Und was ich auch sehr eindrucksvoll fand als Lektüre, war von Hernando de Soto, ein gelernter Banker, der auch hier in Europa, ich meine, in der Schweiz studiert und gearbeitet hat, dann zurückgegangen ist in sein Heimatland Peru und dann sich genau der Wohlstandsforschung gewidmet hat, und zwar praktisch orientiert. Und er hat ein Buch geschrieben über seine Ergebnisse, Freiheit für das Kapital. Und ja, er hat eben als Hemmschuh identifiziert, eben die Möglichkeit oder die fehlende Möglichkeit, wirklich Kapital zu akkumulieren, also nicht die Möglichkeit zu haben, tatsächlich in angemessener Zeit ja, korruptionsfrei zu angemessenen Preisen hier beispielsweise Grundstücke kaufen zu können, Firmen zu legalisieren. Und das ist ein gemeinsamer Hemmschuh von allen Entwicklungsländern, die dann einfach nicht aus dem Knick kommen, obwohl quasi diese Länder sowohl was das Humankapital als auch das quasi real brachliegende Kapital, was eben nicht aktiviert werden kann durch solche institutionellen Hemmnisse, ja, Billionenwerte hat. Aber letztendlich scheitern die alle dann am Passierschein A38, weil es eben nicht möglich ist, die zu legalisieren. Damit ist auch nicht möglich, die zum Beispiel zu beleihen, Vermögenswerte oder eben in Eigenkapital umzuwandeln, an die Börse zu bringen. Und das hemmt das Wachstum. Soweit der kleine Ausflug in die Entwicklungsökonomie. Nun haben uns ja verschiedene Indexanbieter die Arbeit relativ leicht gemacht. Und Anton, den bekanntesten Indexanbieter auf Schwellenländern beziehungsweise den bekanntesten Index, der dürfte ja auch geläufig sein, nämlich der MSCI Emerging Markets.
Ja, der ist mir selbstverständlich geläufig. Der wird ja immer als ja, quasi als Basisinvestment empfohlen, wenn es um ETFs geht. Das finde ich ja immer ganz witzig, wenn gesagt wird, Einsteiger können zu 30% ihr Kapital in den Schwellenländern anlegen, aber bei größeren Portfolios oder anderen Strategien, da werden dann plötzlich die Schwellenländer verteufelt. Das finde ich immer nur ganz witzig.
Ja, da hast du recht. Ich glaube, diese 70-30-Regel im ETF-Bereich ist eine der beliebtesten Finanzregeln überhaupt. Also, dass gesagt wird, ja, obwohl, egal ob jetzt Einmalbetrag oder Sparraten, 70% investieren des Aktienanteils in den MSCI World, also in die Industrieländer und 30% in die Schwellenländer. Aber tatsächlich als Basisinvestment, also wenn man wirklich den Markt breit abdecken will, ist der Index gar nicht so verkehrt. Der umfasst aktuell knapp 1400 Titel aus 27 Ländern. Und die Länder, das sind Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru aus Amerika. Interessant auch aus Europa, also was MSCI als europäische Schwellenländer einstuft. Der hat ja vorhin gesagt, Europa ist weitgehend ja, industrialisiert, der Definition nach. Allerdings zu den Schwellenländern gehören gemäß MSCI Griechenland, Polen, Russland, Tschechien und Ungarn. Dann haben wir noch einige Vertreter in Afrika und Kleinasien mit Ägypten, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei und Vereinigte Arabische Emirate. Und dann aus Asien, ja, den Startpunkt, den du gesetzt hattest, Anton, mit China, dann noch Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Südkorea, Taiwan und Thailand. Das sind die 27. Und wie du auch richtig bemerkt hast, hier kann man sicherlich drüber streiten, ja, ob beispielsweise Südkorea, Taiwan, Kuwait, ja, und die Vereinigten Arabischen Emirate, ob die wirklich noch so klassische Schwellenländer sind. Da tendiere ich schon fast dazu, gerade bei den Asiaten, also bei Südkorea und Taiwan, aufgrund doch der Wirtschaftsstruktur zu sagen, gemäß der eingangs zitierten Definition, die zählen dann doch eher zu den Industrieländern mittlerweile. Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile Indizes, wo die dazu gezählt werden. Das dazu. Und in dem Index, du wirst es ja sicherlich denken, China stellt den größten Anteil. Was schätzt du, wie viel Prozent vom Index macht aktuell China aus?
Ich tippe mal auf 35%.
Da hast du gut getippt, es sind 39%, also gar nicht so weit weg. Und dahinter folgen tatsächlich schon Südkorea und Taiwan jeweils mit 13%, Indien mit 9 und Brasilien mit 5. Das sind die großen. Und was meinst du, was ist der größte Einzelwert? Um es vorweg zu sagen, ich hätte es auch nicht gewusst.
Ich denke, es ist TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Da hast du absolut recht, mit über 6% vor der Alibaba Group und Tencent. Wusste ich gar nicht, dass der taiwanesische Chip-Produzent tatsächlich so groß ist. Hast du dich mit dem mal näher beschäftigt oder woher kommen die Kenntnisse?
Ja, der wurde doch jetzt eigentlich in den letzten Monaten durchgängig gehypt. Und ich meine ja auch nicht nur gehypt, sondern auch fundamental ist das Unternehmen ja extrem wachstumsstark. Der Chipmangel, der schlägt sich hier in barer Münze nieder bei denen. Und die expandieren ja jetzt auch in andere Länder wie Japan. Also es ist schon ein sehr spannendes Unternehmen. Aber auch ein witziges Beispiel eigentlich dafür, dass, ja, ich finde, das ist kein typisches Schwellenländer-Unternehmen. Ich würde es als Emerging Markets Unternehmen durchgehen lassen, also in einem aufstrebenden Land. Das ist Taiwan sicher. Aber es handelt sich bei TSMC nicht um ein klassisches Schwellenländerunternehmen. Ich habe mir zuletzt einen Emerging Markets Closed End Fund gekauft und da war das auch eine Kernposition. Deswegen hat mir der Titel jetzt auch was gesagt. Ich meine, die größten der einzelnen Länder, die fallen dann doch schon auf. Ich meine, Alibaba hätte es jetzt auch sein können, aber die sind ja zuletzt doch etwas unter die Räder geraten.
Ja, ich sehe, ich sollte doch häufiger schnöde Finanznachrichten lesen. Mir war der Titel
Das
tatsächlich gar
mache ich
nicht.
aber auch nicht, Luis.
Ja, was vielleicht auch noch auffällig ist, es lassen sich selbstverständlich, und das war jetzt natürlich ein gutes Beispiel, aus Schwellenländern oder Emerging Markets, egal ob jetzt aus Einzeltiteln oder ganzen Ländern, natürlich hervorragende ja, Investor-Stories stricken, um nicht zu sagen Finanzpornografie. Und zwei Begriffe, wenn man in der Historie so der Emerging Markets Investitionen wühlt, fallen dann einem dann doch wieder ein. Die sind mittlerweile wieder aus der Mode, nämlich die beiden Begriffe BRICS und N11. Anton, kannst du damit auch noch was anfangen?
Ja, mit BRICS kann ich was anfangen. Den anderen Begriff kannte ich nicht. Aber BRICS, das war ja wirklich jahrzehntelang eine Erfolgsstory. Aber ich glaube, viel drüber gesprochen wurde dann erst gegen Ende hin, wo es dann nicht mehr so viel Sinn gemacht hat zu investieren. Aber BRICS, das sind ja die seinerzeit wichtigsten Schwellenländer gewesen, Brasilien, Russland, Indien, China und über das S in BRICS spricht mittlerweile niemand mehr, das ist Südafrika. Aber ich finde tatsächlich die BRIC-Länder sehr interessant und bin da auch maßgeblich engagiert. Also das sind meine Kernpositionen im Bereich der Schwellenländer.
Ja, interessant an den BRICS ist tatsächlich, also die Definition von dir war selbstverständlich richtig, aber interessant ist an dem Begriff, der wurde geprägt 2001, also just nachdem die Internetblase geplatzt ist, und zwar von dem Jim O'Neill, ja, ein Vermögensverwalter von Goldman Sachs, also von der Investmentbank, und zunächst tatsächlich nur als BRIC, also als Vierergespann. Und dann Südafrika wurde dann später hinten dran gehangen, das S. Und ja, hier war natürlich nicht nur eine Wachstumsstory, sondern ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass hier gesagt wurde, im Prinzip, ja, hier haben wir ja so die Versorger der Welt, ja, Brasilien mit Nahrungsmitteln, ja, Russland mit Energierohstoffen, Indien mit Services und China mit Gütern. Ja, das ist natürlich eine hervorragende Geschichte, ja, die sich natürlich auch gut verkaufen lässt. Und ja, es wurde prognostiziert, dass die eben im Jahr 2050 diese vier Staaten führende Player werden und sich genau eben durch diese ja, ergänzenden Profile, sich gegenseitig ergänzenden Profile ja, eben wunderbar, ein wunderbares Vierergespann eben bilden. Ja, nachdem die Story dann tatsächlich, wie gesagt, etwas abgeflacht ist, dann kam eben N11. Das war eben das Kürzel für Next 11. Ja, und kommt auch von dem Jim O'Neill. Das hat dann eben nachgeschoben, ein paar Jahre später. Und das waren dann eben die, ja, nächsten 11. Ja, also quasi die zweite Reihe hinter BRIC oder BRICS, die da gelauert haben. Und das waren die 11 Länder, haben wir zum Teil eben schon gehört. Eben Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Südkorea, Türkei und Vietnam. Ja, bei manchen, da fragt man sich schon, naja, was soll da genau die, zumindest aus Investorensicht, die Geschichte hinter sein? Und also jetzt zum Beispiel in Bangladesch wüsste ich auch gar nicht, und im Iran, was es da großartig zu investieren gibt. Aber nun ja, Ich glaube, die Story hat dann auch nicht ganz so gezündet wie die BRICS, die ja bis heute ja doch noch vielen ein Begriff sind. Ja, und ich denke, da sind wir dann auch schon mittendrin im Thema Rendite bzw. Geldanlage. Das heißt, wie genau können wir in Schwellenländern oder Emerging Markets, um den erweiterten Begriff zu nehmen, investieren und welche Chancen und Risiken ergeben sich dort? Anton, wie sieht es da aus, deiner Meinung nach?
Ja, ich habe mal die meiner Meinung nach wichtigsten und größten Chancen der Schwellenländer bzw. Emerging Markets zusammengetragen. Also allgemein, so grob gesagt, die Gründe, wieso es interessant sein kann, in diesen Regionen zu investieren. Fangen wir direkt mal an mit dem wahrscheinlich offensichtlichen. Das sind die höheren Renditen als in Industrieländern durch ein vermutlich höheres Wachstum. Und das höhere Wachstum, das ist zum einen dadurch begründet, dass ja einfach logischerweise das Ausgangsniveau niedriger ist. Also ich finde, wenn man ein niedrigeres Ausgangsniveau hat und man sich dann langsam dem wirtschaftlichen Niveau der anderen Länder annähert, dann kann man durchaus attraktive wirtschaftliche Entwicklungen haben, ohne dass man insgesamt viel besser ist als die anderen. Also prozentual kann man hier durch dieses niedrigere Ausgangsniveau durchaus mit interessanten Renditen rechnen. Dazu kommt, also was das Wachstum begünstigt, ist die häufig jüngere und häufig auch wachsende Bevölkerung. Klar, das stimmt nicht immer. Gerade wenn man das Beispiel China nimmt, die haben ja auch durch die Ein-Kind-Politik ja massiv auf die Demografie eingewirkt. Aber ansonsten ist die Demografie meistens doch recht günstig in den Emerging Markets. Und das heißt, dass es viele Menschen im arbeitsfähigen Alter gibt, viele Menschen, die wertschöpfend tätig sein können. Und das sind natürlich auch gute Rahmenbedingungen für die ansässigen Unternehmen. Also das ist so, sag ich mal, der erste große Punkt. Aber ich denke, das ist noch relativ offensichtlich. Der zweite Punkt, die zweite Chance, der zweite Grund für Investitionen in Schwellenländern, das sind die möglicherweise höheren Renditen als in Industrieländern durch die niedrigere Bewertung. Heißt, in Schwellenländern sind in der Regel die Multiples auf die Gewinne deutlich niedriger, die KGVs sind deutlich niedriger. Das führt dann auch direkt zu höheren Dividendenrenditen. Heißt, aus der Sicht haben wir schon mal ein gesteigertes Renditepotenzial. Also wenn man sich die einzelnen Unternehmen in Schwellenländern mal ansieht, da sind zweistellige nachhaltige Ausschüttungsrenditen eben nicht selten, einfach aufgrund der niedrigen Bewertungen. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass das günstige Bewertungen sind, aber sie sind in jedem Fall niedriger als in den klassischen etablierten Jurisdiktionen. Zudem besteht ein Potenzial auf bewertungsbedingte Gewinne, also sollten sich langsam über die Jahre die Multiple-Bewertungen den Industrieländern angleichen, dann entstehen allein aufgrund der Bewertungsunterschiede relativ hohe Renditepotenziale. Das zu dem Punkt. Und jetzt werden sicher einige Zuhörer sich fragen, aber wenn doch die Renditen hier langfristig durch die genannten Punkte höher sein müssten als in den etablierten Ländern, dann müsste ja eigentlich auch der MSCI Emerging Markets deutlich besser als der MSCI World abschneiden. Und man muss klar sagen, in den letzten 10 Jahren war der Emerging Markets nicht besonders gut. Auf lange Sicht, also heißt auf Sicht von 30, 40 Jahren, sieht das aber wieder ganz anders aus. Also so Argumente wie in den letzten 5 Jahren war der MSCI World besser, das ist für mich nichtssagend, weil 5 Jahre sind aus Sicht von volkswirtschaftlichen Entwicklungen halt wirklich nicht sehr viel. Und wenn man sich mal die entsprechenden Indizes der Länder von 1990 bis 2010 ansieht, dann ist die Entwicklung ganz anders. Da sind viele Emerging Markets viel besser gewesen als die entwickelten Märkte. Also die Rede ist hier wirklich von höheren Renditen im langfristigen Schnitt und nicht immer und in jeder Phase. Und 5 Jahre sind da eben wirklich nicht der geeignete Maßstab. Ein weiterer Punkt, der meiner Meinung nach für Investitionen in Schwellenländern spricht, das ist das Potenzial auf Einkommensglättung. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ja vielleicht etwas suspekt, weil mit den Schwellenländern assoziiert man ja nicht unbedingt die höchste Stabilität. Das stimmt, aber das Wort Einkommensglättung benutze ich hier, weil Schwellenländer durchaus eine eigene Zyklik haben. Heißt, sie sind zwar insgesamt relativ schwankungsreich, die Schwankungen nach oben und unten sind aber nicht immer in denselben Phasen wie in den klassischen entwickelten Märkten. Also durch eine Beimischung von Schwellenländern lassen sich die insgesamten Portfolio-Renditen durchaus glätten. Und es lässt sich auch das Einkommen glätten. Um jetzt hier auch mal gleich mal praktisch zu werden, habe ich auch 2 Beispiele mitgebracht. Die Finanzkrise, die hat ja die ganze westliche Welt extrem erschüttert. Die hatte deutliche Dividendenkürzungen nach sich gezogen, vor allem im Bankensektor, aber auch in anderen Sektoren, die jetzt nicht defensiv aufgestellt waren, gab es da Dividendensenkungen und teilweise auch Aussetzungen. Lateinamerika hat sich hingegen in der Finanzkrise relativ gut entwickelt und besonders gut hat sich dort beispielsweise Brasilien entwickelt. Und da konnte man beispielsweise bei Brasilien ETFs zwischen 2007 und 2009 eine Anhebung der Ausschüttungen von über 100% beobachten. Und zwischen 2006 und 2010 haben sich die Dividenden in Brasilien fast verdreifacht. Also hier war die Entwicklung wirklich sehr gut und komplett entgegengesetzt eigentlich zu den klassischen etablierten Märkten. Auch in Ostasien wurden die Dividenden in der Finanzkrise überwiegend angehoben. Ein schönes Beispiel, an dem man das auch sehen kann, das ist der Henderson Far East Income Fund, der ja auch in der Finanzkrise eine sehr solide Ausschüttungsentwicklung hatten, in Zeiten, wo andere Länder große Probleme hatten. Also insgesamt sind natürlich Schwellenländer durchaus schwankungsreich, aber da sich hier die Ausschläge nach oben und unten nicht überschneiden mit den entwickelten Märkten, kann das eine sehr spannende Ergänzung zur Einkommensglättung sein. Ein weiterer Punkt, der für Investitionen in Schwellenländer spricht, das ist die Diversifikation über weitere Jurisdiktionen. Es macht meiner Meinung nach einfach Sinn, über mehr Länder die Risiken zu streuen als über weniger. Klar, politische und rechtliche Risiken sind natürlich etwas stärker in Emerging Markets ausgeprägt. Aber dazu kommen wir dann auch nochmal. Meiner Meinung nach macht das Sinn, sich lieber mehr Länder als weniger ins Depot zu legen. Kann man natürlich auch angeregt darüber diskutieren. Und ein weiterer Grund, der meiner Meinung nach für Investitionen in Schwellenländern spricht, das ist die breitere Aufstellung über Sektoren. Denn Emerging Markets haben meistens eine doch etwas abweichende sektorale Zusammensetzung im Vergleich zu den entwickelten Märkten. Insbesondere die Bereiche Rohstoffe und Energie sind da häufig prägend. Und diese beiden Sektoren sind ja in den entwickelten Märkten, wo Unternehmen im Bereich Technologie und Industrie prägend und dominant sind, die sind ja dort eher unterrepräsentiert meistens in den Indizes, halte ich also auch aus dieser sektoralen Perspektive für sinnvoll, sich hier zu engagieren, um den Mix etwas runder zu machen. Das war es jetzt von meiner Seite zu den Gründen für Schwellenländer-Engagements.
Dem möchte ich lediglich noch die moderne Portfoliotheorie als akademischen Ansatz hinzufügen. Und die basiert ja eben genau auf einer sehr breiten weltweiten Diversifikation. Und ja, das kann nochmal dann ergänzt werden um sogenannte Faktoren. Ja, um was sind Faktoren oder auch Faktorprämien, liest man. Das sind eben ja statistisch signifikante ja, Treiber von Rendite-Risikoverhältnissen. Ja, und da gibt es in der wissenschaftlichen Literatur insgesamt 5, die relativ gut untersucht sind. Ja, das ist einmal die Größe, ja, also dass im Prinzip Small Caps eben tendenziell mehr Rendite, aber auch mehr Risiko bergen als eben Large Caps, also große Unternehmen. Dann gibt es den zweiten Faktor Value, das also so unter Value-Aktien, ja, Growth-Aktien, also Wachstumsaktien, tendenziell auf lange Sicht schlagen. Dann gibt es das Kriterium Quality, dass also Unternehmen mit einer besonderen Qualität, gemessen jetzt insbesondere was Profitabilität angeht, ja, und den Buchwert, eben solche schlagen, die ja geringe Qualität haben. Als viertes gibt es dann noch das Momentum und dann eben als fünftes, das, was wir hier besprochen haben, eben den Faktor Political Risk. Das heißt also, dass ich Unternehmen, die in ja, Ländern beheimatet sind oder dort überwiegend ihren Geschäft nachgehen, die politische Risiken beinhalten, eben ja, eine höhere Rendite, aber auch ein höheres Risiko aufweisen. Und was diesen Political Risk angeht, da sind wir dann wieder genau bei diesen Erkenntnissen der Heritage Foundation. Deswegen hatte ich das auch vorhin erwähnt, nämlich, dass ja genau solche Faktoren wie eben ja, Rechtsstaatlichkeit, Korruption, gesicherte und definierte Eigentumsrechte, dass das natürlich für Aktionäre problematisch werden kann, wenn die eben nicht bewahrt sind. Und ja, in der Vergangenheit war es ja auch schon durchaus so, dass Weltreiche genau darüber gestolpert sind und das Kapital bekanntermaßen ein scheues Reh dahin geht, selbstverständlich, wo tendenziell, wo diese politischen Risiken eben geringer sind. Ja? Und ja, dort, wo sie eben höher sind, ja, möchte ich eben dann auch einen Renditeaufschlag haben. Und weil du es gesagt hattest, genau, die letzten Jahre waren die Emerging Markets jetzt nicht die hervorragenden Performer. Ich habe es mal rausgeguckt, zwischen 1989 und 1998 lag die Faktorprämie bei 4,8%, ja, also im Prinzip der Renditeaufschlag. Und zwischen 1999 und 2008, in dem 10-Jahres-Zeitraum, bei sagenhaften 12,8%. Also das kann man sagen, das war so das Jahrzehnt nicht nur der BRICS, sondern eben der ja, Emerging Markets allgemein. Und dann zwischen 2009 und 2018, ja, dann war es eben keine Faktorprämie, sondern, oder war schon eine Faktorprämie, aber halt eine negative mit minus 0,3%. Ja, und das ist nochmal ganz wichtig dann zu sagen, dass eben diese Faktorprämien eben nicht sagen, dass jedes Jahr sich die entsprechende Anlageklasse besser entwickelt, sondern eben auch über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte so eine Prämie negativ sein kann und erst über sehr lange Zeit diesen statistischen Vorteil reinholt. Und hier bewahrte sich mal wieder der alte Grundsatz, dass eben an der Börse das Geld mit dem Hintern verdient wird und nicht mit dem Kopf. Das heißt, um die Prämie einzunehmen, muss man die sich quasi ersitzen. Und ja, systematisch die irgendwie auszubeuten, das wird nicht funktionieren, weil sonst gäbe es diese Prämie logischerweise gar nicht. Ja, was haben wir für Risiken, Anton?
Ja, ich wollte jetzt auch direkt dazu überleiten, was denn gegen Schwellenländerinvestitionen spricht. Und das sind, wir haben sie jetzt schon mehrfach angerissen, die Risiken. Also wir haben weniger Rechtssicherheit in Schwellenländer. Das liegt einfach daran, dass diese Rechtsstaaten, wenn es dann welche sind, deutlich jünger sind, deutlich anfälliger sind. Ja, da werden schnell mal Gesetze gekippt, verändert, nicht durchgesetzt aus verschiedenen Gründen. Ja, weniger Rechtssicherheit ist, denke ich, eins der größten Probleme in den Emerging Markets. dazukommt oder es greift eigentlich ineinander die niedrigere politische Stabilität. Also die Gesellschaften in entsprechenden Ländern sind sich teilweise noch nicht so einig, was der sinnvolle politische Weg ist, ob jetzt die Marktwirtschaft überhaupt sinnvoll ist. Heißt, wenn es denn Wahlen gibt, werden in solchen Ländern eben teilweise auch eher sozialistische Politiker gewählt. Das kann aber auch sehr schnell umschwenken. Das sieht man immer wieder in solchen Ländern. Da kommt dann nach der eher liberalen marktwirtschaftlichen Regierung kommt dann die eher interventionistische Regierung. Also solche Länder sind politisch deutlich weniger Stabilität, was sich auch in einer schlechteren Rechtssicherheit häufig niederschlägt. Das Ganze gepaart mit einer in der Regel höheren Inflation als in den entwickelten Ländern ergibt natürlich ein riskantes Gesamtprofil. Das hat diese drei Punkte, die haben tatsächlich aber alle mit dem Staat zu tun. Dazu kommen, jetzt bewege ich mich wahrscheinlich auf dünnem Eis, die kulturellen Unterschiede. Und da bin ich schon der Meinung, dass das ein Risiko ist, was man auf dem Schirm haben sollte. Denn man kann nicht als Investor die eigenen moralischen oder Wertvorstellungen oder die Vorstellungen eines gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenlebens, wie man es aus dem eigenen Land kennt, die kann man nicht diese Vorstellungen auf die gesamte Welt übertragen. Und in einigen Ländern der Welt sind beispielsweise Themen wie Bildung nicht besonders wichtig oder anerkannt. Fleiß ist in manchen Kulturen weniger anerkannt als in der westlichen Kultur, sag ich mal. Aber auch so simple Sachen wie Pünktlichkeit. Ich muss sagen, für mich ist Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, das sind für mich einfach so grundlegende Dinge, also die Basis für ein Zusammenarbeiten, vor allem im wirtschaftlichen Sinne, aber auch bei Freunden möchte ich mich ja auf die verlassen können. Und dass man, wenn man sagt, man trifft sich 16 Uhr, dann treffen wir uns 16 Uhr. Das ist vielleicht auch eine typisch deutsche Denke, aber die hat den Deutschen, denke ich, im wirtschaftlichen Sinne nicht geschadet. Also Genauigkeit ist eine Tugend, die wirtschaftlich wahrscheinlich sehr förderlich ist, und die gibt es in vielen anderen Ländern eben weniger, was ja für die Kulturen an sich schön sein kann. Aber wenn man jetzt rein die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet, wie wir es ja heute überwiegend machen, dann können kulturelle Unterschiede doch ein Risiko mit sich bringen.
Ja, da habe ich auch noch eine interessante Ergänzung dazu, fällt mir im Zusammenhang ein, nämlich von dem Volker Seitz, seine Beobachtung eben aus Afrika. Und so ein klassisches kulturelles Phänomen ist eben in vielen Ländern dieses noch verwurzelte Stammesdenken, was dann eben dazu führt, dass dann sowohl im politischen als auch wirtschaftlichen Bereich dann eben nicht eher die Fähigsten ausgewählt werden, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen, sondern eben nach althergebrachter Tradition die Posten besetzt werden mit Leuten, die eben im Beziehungsgeflecht dann eben an der Reihe sind, ja, oder eben auf diesen Posten dann aus dieser kulturellen Sicht dann eben gehören. Und das kann dann natürlich zum Nachteil werden, wenn die Fachkompetenz dann nicht Schritt halten kann. Ja, das ist also auch so ein kleines Beispiel. Ansonsten haben wir natürlich bei Schwellenländern auch noch das Thema, dass dort Krisen sich sehr schnell ausweiten können. Und da fallen mir tatsächlich meine beiden ersten Crashs ein, durch die ich warten musste. Und das war einmal die Asienkrise 1997 und dann ein Jahr später die Russlandkrise. Und hier war es dann eben tatsächlich so, dass eben wirtschaftliche Probleme dann dazu geführt haben, dass hier in Asien Kapital abgezogen wurde. Gerade eben dann aus Emerging Markets, obwohl es den Begriff seinerzeit, weiß ich gar nicht, ob es ihn so gab, ja, aber auf jeden Fall dann eben in Anführungsstrichen sicherere Länder. Das hat natürlich zum Fall der Währungskurse geführt und das dann auch wiederum zum Sinken der Aktienkurse. Und das gab dann einen ganzen Flächenbrand, weil dann eben ja viele Länder von erfasst wurden. Und in Russland, die Russlandkrise, die ging ja dann auf einen faktischen Staatsbankrott zurück. Ja, dadurch ist eben ein riesiger Hedgefonds, also für damalige Verhältnisse riesig, der LTCM, Long Term Capital Management, faktisch pleite gegangen und musste durch die Notenbanken und große Geschäftsbanken gestützt werden und hat eben auch zu einem weltweiten Crash geführt. Und das sind natürlich Phänomene, die ja eben in Schwellenländern auch nicht zuletzt aufgrund der relativ niedrigen Kapitalisierung schnell passieren können.
Ein typisches Schwellenländerrisiko hätte ich jetzt aber noch, und das habe ich unter dem Begriff der Governance-Risiken zusammengefasst. Heißt allgemein das interne Risikomanagement, die Kontrollorgane in Unternehmen sind einfach schlechter in der Regel ausgeprägt. Die Unternehmen sind insgesamt weniger transparent als in den entwickelten Ländern. An sich ist natürlich jedes Unternehmen in gewisser Weise eine Blackbox. Also als Investor kann man da schwer reinschauen. In den Emerging Markets ist das eben noch schwieriger, weil man nicht mal ja sich so richtig auf die Geschäftszahlen verlassen kann. Und dass die Geschäftszahlen in der Regel ja weniger sicher sind als in entwickelten Ländern, das hat auch damit zu tun, dass teilweise in Ländern internationale Ratingagenturen und Wirtschaftsprüfer gar nicht arbeiten dürfen. Also in China dürfen internationale Ratingagenturen beispielsweise nur ja sehr begrenzt arbeiten. Teilweise ist es für Ratingagenturen ganz verboten, dort zu bewerten. Und das trägt dann teilweise ganz skurrile Früchte, dass chinesische Unternehmen eine Onshore-Anleihe und eine Offshore-Anleihe ausgeben. Und die Offshore-Anleihe, die hat beispielsweise ein Investment-Grade-Rating, aber nur mit BBB. Und die Onshore-Anleihe, die von den chinesischen Agenturen bewertet wird, die hat dann beispielsweise ein AAA. Also da gibt es schon deutliche Rating-Unterschiede und ja, insgesamt die Geschäftszahlen sind weniger sicher. So ein Rating ist dann auch einfach nicht besonders aussagekräftig. Vermutlich liegt da der richtige Weg irgendwo dazwischen, zwischen diesen Rating-Bewertungen. Aber insgesamt sind die Governance-Risiken schon deutlich erhöht. So, aber dann lass uns doch jetzt mal zu unserer persönlichen Nutzung von Schwellenländer-Investitionen übergehen. Luis, bist du in den Schwellenländer bzw. In den Emerging Markets investiert? Und wenn ja, in welcher Form, würde mich natürlich interessieren. Setzt du da auf Eigenkapitalbeteiligungen wie Aktien oder nimmst du vielleicht auch die Emerging Market Bonds?
In der Tat bin ich sowohl mit Eigen- als auch Fremdkapital in den Emerging Markets investiert. Hier allerdings schwerpunktmäßig tatsächlich im asiatisch-pazifischen Raum, also weniger jetzt in Lateinamerika oder jetzt eben Südafrika, also die so Exoten, sondern schon eher dort, ja, wo die Wirtschaft dann auf einem doch recht konstanten Wachstumspfad ist in Asien. Dort, ja, wo auch einfach die schiere Menge an Menschen recht groß ist. Allerdings nicht durch Einzeltitel, sondern tatsächlich durch Sammelanlagen, durch entsprechend börsennotierte Fonds beziehungsweise ETFs. Und über einen ETF, den ich auch in meinem Sparplandepot, im Blitzdepot habe, nachzulesen bei mir auf dem Blog, da bin ich auch tatsächlich in die Anlageklasse der Staatsanleihen in Hartwährung investiert. Das sind also Anleihen, die emittiert werden von Emerging Markets, von den Regierungen von Emerging Markets, allerdings eben nicht in der lokalen Währung, sondern eben in einer sogenannten Hardwährung, in dem Fall also US-Dollar. Ja, und warum habe ich das so als Beimischung? Es gibt eine interessante Studie mit dem Titel Sovereign Bonds Since Waterloo vom National Bureau of Economic Research in Cambridge. Da wirkten auch deutsche Wissenschaftler mit an der Studie und die haben insgesamt 220.000 Monatspreise von genau solchen Staatsanleihen zwischen 1815 und 2016 untersucht. Also 1815 war die Schlacht von Waterloo, daher das Waterloo-Titel. Und diese Anleihen wurden insgesamt von 91 Ländern emittiert. Und über diese ja, gut 200 Jahre warf diese spezielle Anlageklasse, also wir reden wirklich ausschließlich von Staatsanleihen in Hardwährungen, 7% reale Rendite bei einem ähnlichen Risiko wie Aktien ab. Und im Schnitt war das ein Renditeaufschlag von 4% auf US- bzw. UK-Staatsanleihen, also im Vergleich dann eben zu den Industrieländern. Und da die Risiken sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Regel auswirken, als bei Aktien hat man da nochmal einen schönen Diversifikationseffekt, wenn man ja diese Anlageklasse als Beimischung mit pflegt. Ja, wie sieht es bei dir aus, Anton? Ich weiß, du bist ja nicht so der Anleihenfreund.
Jetzt, wo du die Anleihen anschneidest, ich habe tatsächlich meine Einschätzung der Fixed-Income-Anlagen nochmal leicht revidiert und in meinem Regelwerk jetzt seit kurzem auch zumindest die kurzlaufenden Beteiligungen zugelassen. Also das nochmal als Ergänzung. Also ich habe ja nicht grundsätzlich ein Problem mit Anleihen, nur wenn es halt Laufzeiten von jenseits der 5 Jahre sind. Aber zurück zu meiner Nutzung der Schwellenländerinvestitionen. Also ich erachte allgemein Investitionen in Schwellenländern für Einkommensinvestoren als sinnvoll, zumindest dann, wenn die zusätzlichen Risiken durch angemessene Zusatzrenditen honoriert werden. Also es macht natürlich keinen Sinn, wenn man beispielsweise zwei gleichwertige Unternehmen hat, gleiche fundamentale Lage, gleiche Wachstumsaussichten. Das eine hat seinen Hauptsitz und seine Tätigkeit in den Vereinigten Staaten und das andere in China. Man macht es natürlich bei gleicher Bewertung meiner Meinung nach keinen Sinn, das chinesische Unternehmen zu kaufen, weil ja bei einer gleichen Bewertung in Bezug auf das Multiple kein Risikoabschlag vorhanden ist. In der Praxis sind diese Risikoabschläge aber meistens vorhanden und wenn dem so ist, dass ich für höhere eingegangene Risiken auch angemessen honoriert werde durch niedrigere Bewertungen und entsprechend auch höhere Dividendenrenditen, dann halte ich das für absolut vertretbar und deshalb bin ich persönlich bestrebt, Schwellenländer ungefähr so zu gewichten, wie ihre tatsächliche Bedeutung in der Weltwirtschaft ist. Im Jahr 2020 haben Schwellenländer und Entwicklungsländer für sage und schreibe 57,5% des globalen kaufkraftbereinigten BIPs gesorgt, also fast 60% haben die weniger entwickelten Länder an der Wirtschaftsleistung ausgemacht, zumindest einmal das Ganze Kaufkraft bereinigt, was ich für sehr sinnvoll halte, weil ein Dollar, der in Indien erwirtschaftet wurde, der ist dort viel mehr wert. Also man kann viel mehr mit einem Dollar in Indien machen als auf den Cayman-Inseln. Da einige Länder aber tatsächlich gar nicht sinnvoll investierbar sind, lege ich nicht 57,5% meines Portfolios in den Schwellenländern an. Ich halte es aktuell so, dass ich ja eine Gewichtung von ungefähr 30% der Schwellenländer in meinem Portfolio anstrebe, ganz wie im klassischen 70-30 ETF-Portfolio. Ich finde diese Mischung extrem sinnvoll. Die hat sich über viele Jahrzehnte bewährt, auch aus Sicht der Einkommensglättung. Und deswegen strebe ich das Ganze auch aktuell für mich an. Angenommen, Schwellenländer wachsen weiterhin so dynamisch und da denke ich vor allem an Länder wie Indien und China, dann würde ich tatsächlich auch die Zielgewichtung hier Stück für Stück hochfahren, weil ja, ich sehe keinen Grund, wenn diese Länder einfach so wichtig sind, diese nicht breit gestreut abzudecken. Und nochmal als kleine Anmerkung, aus Sicht des kaufkraftbereinigten BIPs ist China eben schon heute die wichtigste Volkswirtschaft der Welt, wichtiger als die Vereinigten Staaten. Und da dann zu sagen, ich investiere 70% meines Kapitals in den USA und 0% in China, das ja, kann ich vielleicht aus persönlicher Präferenz verstehen, wenn man einfach China grundsätzlich nicht mag, aber aus Sicht von Rendite und Risikoabwägungen und auch aus Sicht eines globalen Weltportfolios würde ich mir diese extrem wichtigen Länder einfach nicht entgehen lassen. Und momentan beträgt meine Schwellenländergewichtung rund 25%. Also ich bin hier nicht ganz bei den 30%, aber mittel- bis langfristig möchte ich diesen Wert schon erreichen. Ich persönlich setze ja im Allgemeinen auf diversifizierte Anlagemöglichkeiten, die Einzelwertrisiken ausschließen und genauso handhabe ich das auch in den Emerging Markets. Ich setze hier auf Closed-End Funds, Holdings und andere börsennotierte Investmentgesellschaften, weil ich mich einfach nicht, ja, mit Geschichten wie beispielsweise New Oriental Education rumschlagen möchte. Sowas kann dann die Depotentwicklung sehr verhageln. Ich möchte langfristig dabei sein und ja, Einzelwertrisiken begrenzen. Das zu meiner persönlichen Nutzung, Luis.
Ja, ich sehe, da unterscheiden wir uns doch ein bisschen. Bei China bin ich allein schon aus dem Grund außen vor, weil ich als Privatanleger gar nicht richtige Aktien kaufen kann, sondern eben nur diese ja doch der politischen Beliebigkeit theoretisch zumindest anheimfallen könnenden Konstrukte. Und ja, ich sag mal, mein China-Anteil, der beschränkt sich auf ein bisschen Hongkong und das reicht mir dann auch. Apropos China, Anton, ich habe einen interessanten Vergleich gefunden. Nehmen wir mal an, du könntest dich jetzt ins Jahr 1992 katapultieren und könntest dich dann entscheiden, im Jahr 92 zu investieren, ja, eine bestimmte Geldsumme, entweder in China, marktbreit in das Land, oder in Brasilien, ebenfalls marktbreit in das Land, und das Ganze für 11 Jahre, also bis zum Jahr 2003. Für welches Land würdest du dich entscheiden?
Ich denke, ich würde Brasilien nehmen. Das liegt aber tatsächlich nur daran, dass ich da ein bisschen die Entwicklung kenne von Brasilien in dem Zeitraum. Bei China bin ich mir nicht so sicher, wie die sich in der Zeit entwickelt haben.
Ja, das Beispiel ist deswegen interessant. Das habe ich dem Buch von Jeremy Siegel entnommen. Ökonomieprofessor aus den USA. Und das ist deswegen interessant, weil es eben aufzeigt, wie völlig konträr eine wirtschaftliche Entwicklung von den Börsenkursen laufen kann. Denn in dieser Zeit, die er da betrachtet hat, 1992 bis 2003, die war in Brasilien wirklich schauderhaft, rein wirtschaftlich und politisch gesehen. Wir hatten Inflationsraten bis 5.000%. Ja, das reale BIP ist insgesamt um 6% zurückgegangen in der Zeit. Wir hatten steigende Haushaltsdefizite, eine Energiekrise sogar in Brasilien, Bestechungsskandale und die übliche Korruption. In China hingegen hatten wir eine Wachstumsrate von durchschnittlich 9,3% pro Jahr. Ja, China ist in dem Jahrzehnt zur Marktwirtschaft übergegangen. Es gab eine Vielzahl von Aktienemissionen, Kapitalbeschaffung und in das Land flossen die höchsten Auslandsinvestitionen weltweit zu. Allerdings gehörten eben in dem Zeitraum die Aktienrenditen marktbreit in China mit minus 10% pro Jahr zu den schlechtesten der Welt und in Brasilien mit über 15% zu den Besten der Welt. Und der Jeremy Siegel nimmt das nochmal so als Beispiel, um zu demonstrieren, was eben die, oder dass für den Aktionär eben nicht die wirtschaftliche Entwicklung entscheidend ist und auch nicht die Aktienkursentwicklung per se, sondern er nennt das das Prinzip der Investorenrendite. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Podcast kurz erwähnt. Die Investorenrendite, ja, ist eben die Langfristrendite und die hängt nicht vom Wachstum oder Umsatz- oder Gewinnwachstum ab eines Unternehmens oder eben auch hier in der ganzen Volkswirtschaft, sondern davon, wie sich diese Gewinne ja relativ zu den Erwartungen entwickeln. Ja, und wenn ich eben bescheidene Erwartungen habe, dann ja, sind die Aktienkurse niedrig und dann kann ich auch zum Beispiel durch Reinvestition beispielsweise von Dividenden, Anton hat es ja vorhin gesagt, ne, dass eben ja in solchen Konstellationen eben, weil die Risiken vermeintlich hoch sind, die Bewertung niedrig, die Dividendenrenditen ebenfalls hoch sein können, ja, eben eine Erhöhung des Bestandes ermöglicht. Und genau das war eben hier mit China und Brasilien der Fall. Und ja, hier waren eben die Erwartungen an China sehr hoch, die Bewertungen sehr ambitioniert. Und das führte eben zu diesen schlechten, zu der schlechten Performance-Entwicklung, während eben in Brasilien war es umgekehrt. Da waren die Erwartungen sehr niedrig, ja, und dementsprechend die Bewertung extrem gering und die Dividenden hoch, sodass eben auch regelmäßig viel reinvestiert werden konnte. Ja, das nochmal so zum Abschluss. Und ich denke, da machen wir an der Stelle thematisch den Sack zu und gehen über zu unseren Hochdividendenwerten des Monats. Und Anton, ich bin schon ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Und ich tippe darauf irgendein Schwellenlandtitel, oder?
Ja, auch bei meinem Hochdividendenwert des Monats habe ich mich für einen Titel mit Fokus auf den Schwellenländern entschieden. Und aus der Sicht bleiben wir dann dem Thema doch noch etwas länger treu. Als kleine Einführung dazu, wieso ich den Titel mitgebracht habe, sei gesagt, dass ich ja in meiner privaten Strategie den Top-Down-Ansatz verfolge. Heißt, mein Blick ist von oben. Ich überlege, wie kann ich Länder bzw. Regionen sinnvoll abdecken, ausschüttungsstark, und dafür setze ich bevorzugt auf Sammelanlagen, bevorzugt auf breit gestreute Länderfonds. Für manche Länder gibt es aber tatsächlich keine solche Sammelanlagen. Und eine Möglichkeit, von der Entwicklung eines Landes zu profitieren, wenn man ja nicht direkt Einzelwerte haben möchte und wenn es eben aber auch keine Länderfonds gibt, eine Alternativmöglichkeit wäre es dann eben auf börsennotierte Immobilienfonds zu setzen, die in diesem Land investieren. Denn Immobilien sind tatsächlich so ein Geschäftsmodell, was doch sehr mit der Entwicklung eines Landes korreliert. Weil wenn ich jetzt mal als Beispiel einen chinesischen Industriekonzern habe, der kann sich tatsächlich völlig von der Entwicklung dieses Landes entkoppeln. Wenn ich aber eine Immobiliengesellschaft habe, die Beteiligungen dort hält, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sich die Immobilienpreise, aber auch die Mieteinnahmen ungefähr der Entwicklung des Landes anpassen. Das lässt sich eben an verschiedenen Beispielen beobachten, dass sich in den prosperierenden Regionen der Welt dann auch die Immobilien gut entwickeln, die Mieteinnahmen gut entwickeln, und dort, wo die Länder eher schwächeln, die Volkswirtschaften eher schwächeln, dort schwächeln dann auch die Immobilienmärkte. Und von daher ist meiner Meinung nach diese Möglichkeit, breit gestreut auf Immobilien in einem Land zu setzen, schon ein interessanter Ansatz, um die Entwicklung eines Landes abzubilden, wenn man jetzt nicht die klassischen operativ tätigen Unternehmen haben will, die irgendwelche Produkte herstellen, und wenn es aber eben auch keinen Länderfonds gibt. Und genau deshalb habe ich heute mal einen solchen börsennotierten Immobilienfonds mitgebracht und das mit dem geografischen Schwerpunkt auf Indien. Konkret handelt es sich um den Eskandas India Trust und dieser Fonds investiert in Gewerbeimmobilien in den größten Städten Indiens, darunter Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Pune und Chennai. Bei den Objekten handelt es sich überwiegend um Büro- und Logistikimmobilien, die aktuell an über 260 Unternehmen vermietet werden. Der Eskandas India Trust ist kein Real Estate Investment Trust. Dadurch hat dieser börsennotierte Immobilienfonds eine etwas höhere Flexibilität im Vergleich zu den gut bekannten REITs. Tatsächlich hat die Gesellschaft aber freiwillig einige REIT-ähnliche Regularien übernommen. Darunter beispielsweise die Regelung, dass mindestens 75% des Fondsvermögens in einkommensgenerierende Immobilien angelegt sein müssen. Zudem dürfen maximal 20% des Kapitals in Projekte investiert sein, die sich noch in der Planungs- oder Bauphase befinden. Also der Fokus liegt wirklich ganz klar auf den Beteiligungen, die Erträge generieren. Und ein weiterer Punkt, der hier von der Seite der Selbstregulation sehr spannend ist, das ist die Ausschüttungs-Selbstverpflichtung von mindestens 90% der Erträge. Und Eskandas India Trust hat sich da in der Vergangenheit tatsächlich sehr penibel dran gehalten, immer mindestens 90% der Gelder in Form von Dividenden weiterzuleiten an die Anteilseigner. Zudem eine weitere Sache, die ich sehr sympathisch finde bei einem solchen börsennotierten Immobilienfonds, ist eine maximale Verschuldungsquote bei 50%. Alles andere hätte dann einen doch aggressiven Charakter. Und gemanagt wird dieser Immobilienfonds von Capital Land Investment. Capital Land ist einer der größten Immobilienfondsmanager in Ostasien. Aktuell hat diese Gesellschaft Assets under Management von umgerechnet ca. 80 Milliarden Euro, darunter auch einige REITs und klassische Immobilienfonds, aber eben außerbörslich. Kommen wir zur Cash-Ampel. Der Eskandas India Trust ist in Singapur domiziliert und hat dabei die Rechtsform eines Business Trust, also ähnlich wie der Keppel Infrastructure Trust. Aufgelegt wurde der Fonds im Jahr 2004 und die Handelswährung, aber auch die Buchführungswährung ist Singapur-Dollar. Das ist in dem Fall wirklich sehr entscheidend, denn ein Kurs auf Basis von indischen Rupien, der würde sehr gut aussehen, aber aufgrund der doch recht hohen Inflation wäre diese Optik doch täuschen. Von daher Handelswährung Singapur-Dollar und da der Singapur-Dollar eine recht harte Währung ist, ein guter Maßstab für die reale Entwicklung des Portfolios. Das Bruttovermögen des Fonds liegt aktuell bei 2,4 Milliarden Singapur-Dollar bei einem Börsenwert von 1,61 Milliarden Singapur-Dollar. Das sind ungefähr 1 Milliarde Euro an Börsenwert. Tatsächlich entspricht das sehr genau dem NAV des Fonds. Somit ist der Titel komplett fair bewertet und der Fonds berechnet eine Gesamtkostenquote von 2,7% pro Jahr, halte ich für absolut angemessen in so einem doch aufwendigen Direktbeteiligungsgeschäft. Ausschüttungen tätigt der Fonds zweimal im Jahr, einmal im Februar und einmal im August bei einer aktuell attraktiven Ausschüttungsrendite von 6,2%. Der Eskandas India Trust achtet sehr penibel auf die Ausschüttungsquote. Die liegt exakt bei 90%. Und tatsächlich konnte der Fonds auch über die letzten 5 Jahre durchschnittlich die Ausschüttungen um 7,7% pro Jahr anheben. Und das auf Singapur-Dollar-Basis, nicht auf Basis der indischen Rupien. Die Zahlungshistorie besteht erst seit 2020. Es gab im Shutdown-Crash eine deutliche Absenkung. Trotzdem, auf Sicht von 5 Jahren, konnten die Zahlungen gesteigert werden. Und die Verschuldungsquote liegt aktuell bei moderaten 33% in Bezug auf den Loan-to-Value. Die Kursentwicklung war seit Auflage relativ konstant. Tatsächlich war der Maximalverlust auf Basis der Kurse aber ziemlich hoch mit 75%. Also hier sehen wir, dass Schwellenländerinvestitionen durchaus mit erhöhter Volatilität einhergehen können. Also in Summe gab es von mir 2 rote Ampeln bei dem Titel. Das ist die Zahlungshistorie und das ist der maximale Kursverlust. Trotzdem konnte ich diesem Titel damit eine Gesamtbewertung von 8 von 10 goldene Eier liegenden Gänsen geben. Und der Escandas India Trust ist über das Kürzel CY6U an der Singapore Stock Exchange investierbar. Kleine Ergänzung noch, wie für singapurische Titel üblich, fällt keine Quellensteuer an. Und jetzt zu dir, Luis. Ich bin schon gespannt, was du uns mitgebracht hast.
Anton, sagt dir der Name Diego Armando Maradona noch etwas?
Ja, der sagt mir noch was. Aber ich kann es nicht wirklich zuordnen.
Der Mann ist in tatsächlich einem Schwellenland obwohl er verstorben ist, ein Mythos, ein nationaler Held, ein Fußballgott in Anführungsstrichen. Und wir reden aber jetzt nicht von Argentinien, sondern zum Held geworden ist er in einem anderen Land, um das es heute geht, und zwar bei der Fußball-WM 1986. Wer das seinerzeit miterlebt hat, wird 2 Erinnerungen mitgenommen haben. Einmal die Hand Gottes, also ein irreguläres Tor, was er erzielt hat unter Zuhilfenahme der Hand, was er dann dem Allmächtigen zugeschoben hat, und das WM-Tor des Jahrhunderts, also über 60 Meter im Alleingang die gesamte englische Hintermannschaft ausgetribbelt hat und dann den Ball versenkt hat. Und dort wurde in der Hauptstadt die deutsche Mannschaft im Finale mit 3-2 geschlagen. Und das war in Mexiko. Wir reden also heute über das Land von Speedy González, Tequila, den Azteken, dem Drogenkrieg mit mittlerweile über 300.000 Toten in 20 Jahren und dem Titty Twister. Ein Land mit 130 Millionen Einwohnern. Es macht Platz 10 weltweit und bezüglich der Einwohner das größte spanischsprachige Land. Es gibt auch einige sehr interessante Unternehmen in dem Land, die ich bis dato auch gar nicht so kannte, beziehungsweise wo mir gar nicht klar war, dass die ja so eine Bedeutung haben. Damals zum Beispiel America Mobile, ein Telekommunikationsunternehmen, das größte in Gesamtlateinamerika, gehört zum größten Teil Carlos Slim. Carlos Slim, einer der reichsten Männer der Welt. 2007 konnte er den Titel auch für sich beanspruchen. 2019 immer noch Platz 5. Dann das Unternehmen Cemex. Anton, vielleicht kennst du das, weil dir schon mal ein entsprechender Schriftzug auch hier in Deutschland aufgefallen ist.
Nein, leider nicht.
Nein. Gut, das ist der zweitgrößte Baustoff- und Zementhersteller der Welt. Darüber hinaus Grupo México, ein Bergbaukonzern, der drittgrößte Kupferhersteller der Welt. Und dann als viertes Beispiel noch Fomento Económico Mexicano, der größte Getränkehersteller Lateinamerikas mit jeder Menge Brauereien im Portfolio. So zum Beispiel mit dem Sol Bier, nach Corona die Nummer 2 der lateinamerikanischen Biere. Und auch Coca-Cola-Abfüller ist das Unternehmen und zu 20% an Heineken beteiligt. Dann Lebensmittel, die Firma Gruma, kannte ich bis dato auch nicht, aber ist tatsächlich der größte Hersteller von Tortillas und Maismehlprodukten. Ja, diese fünf Unternehmen sowie weitere 23 befinden sich in einer Sammelanlage mit dem treffenden Titel The Mexico Fund, notiert an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel MXF. Wie gesagt, insgesamt 28 Positionen. Und hier finde ich, was du vorhin sehr schön gesagt hast, Anton, dass dir wirklich eine sehr, ja, doch spezielle Sektorallokation vorfindest, die ja nicht so ganz vergleichbar ist mit dem mit den Leitindizes anderer und insbesondere von Industrieländern. Ne? Der Fonds selber hat eine Marktkapitalisierung von 224 Millionen US-Dollar, schüttet quartalsweise aus, die Dividendenrendite aktuell auf dem Kursniveau bei etwa 4,8%, der Kurs selber bei knapp 15 US-Dollar. Geschwankt hat er in den letzten 52 Wochen beträchtlich zwischen 10,46 Dollar und 16,23. Das ist aber durchaus typisch für den Titel, der ja zum einen natürlich abhängig ist von der Entwicklung allgemein der Emerging Markets und dort natürlich mithängt, zum anderen aber auch natürlich an der US-Wirtschaft traditionell hängt. Mexiko und die USA haben ja da eine gewisse Schicksalsgemeinschaft. Der Spitzenkurs, das zeigt es auch nochmal ganz deutlich, war im März 2007 bei 42,82 Dollar. Und allgemein, ja, findest du schon hier bei dem Titel ein fast schon kryptowürdiges Auf und Ab. Also nichts für schwache Nerven. Seit dem Juni 1981 bereits an der Börse, hat also gerade die 40 Jahre vollgemacht. Ausgeschüttet wird seit 1983 und die Ausschüttungen entsprechend auch der Kurse und Ertragslage auch recht volatil. In den letzten 10 Jahren betrugen die Ausschüttungen zwischen 0,43 US-Dollar, das war im letzten Jahr im Pandemiejahr 2020, und 3,01 Dollar, das war im Jahr 2014. Insgesamt wurden bis dato 30,50 Dollar an Ausschüttungen an die Anleger ausgezahlt, also ziemlich genau das Doppelte des aktuellen Preises. Interessant ist, wenn man diesen Fonds vergleicht mit dem MSCI Mexico, also tatsächlich dem entsprechenden Index auf mexikanische Aktien, denn sowohl in der 1-, 3-, 5- und 10-Jahres-Perspektive liegt die Rendite des Fonds deutlich über dem marktbreiten Index. Ja, und wenn wir hier mal allein mal die letzten 10 Jahre nehmen, da hat Mexiko, wie die Emerging Markets allgemein, nicht so gut abgeschlossen. Insgesamt minus 1,13% stehen hier. Der Closed End Fund selber, kleines Plus, 0,68% im Kurs. Hinzu kommen allerdings noch sämtliche Dividenden. Der Fonds selber hat keine Schulden. Die Payout-Ratio schwankt auch enorm. Das liegt eben an den hohen Schwankungen nicht nur der Ertragslage, sondern auch des sogenannten eben Net Realized Gain bzw. Loss, also sprich der realisierten Gewinne und Verluste und auch der unrealisierten Gewinne und Verluste. Das ist eben so ein, ja, Hin und Her zucken. Allerdings, worauf die tatsächlich achten, ist, dass an wirklich harter Dividende ausschließlich maximal der Net Investment Income ausgeschüttet wird, also das, was der Fonds selber an Zinsen und Dividenden einnimmt. Ja, und wer eben Interesse hat, in die mexikanische Wirtschaft mit allen Risiken und Chancen zu investieren, hat eben über dieses Instrument einen, ja, schon sehr lang laufenden Hebel und für den gibt es von mir 7 goldene eierlegende Gänse und der Fonds hat auch eine eigene Internetseite, wo nochmal alles nachgelesen werden kann, inklusive Geschäftsberichte, und zwar themexicofund.com. So, Anton, hast du jetzt Lust auf Tequila bekommen?
Ja, den Durst habe ich schon länger und halte aber tatsächlich noch eine etwas breitere Anlage für Lateinamerika. Also den Mexiko-Fund halte ich dementsprechend aktuell nicht.
In Ordnung. Ja, ich auch nicht, aber da sind wir schon beim Abschlusspunkt, nämlich unserer obligatorischen Belehrung im hiesigen Beritt. Das heißt also, erstens, Handel mit Wertpapieren beinhalten Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall. Haben wir, glaube ich, heute genug erläutert und auch Beispiele für gegeben. Zweitens, ja, übernehmen wir keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen. Drittens, haben wir alles gegeben, um die Aktualität und Korrektheit hier zu gewährleisten, können aber dafür natürlich keine Gewähr übernehmen. Viertens geben wir hier keine Anlageempfehlungen, sondern lediglich unsere persönliche Meinung wieder. Und fünftens, auch wenn wir jetzt beide nicht im Mexiko-Fund investiert sind, sind wir doch als Investoren unterwegs und ja, somit durchaus gewillt, das ein oder andere Wertpapier zu handeln, was wir hier erwähnt haben. Und Interessenskonflikte können daher nicht ausgeschlossen werden. Ja, damit neigt sich diese doch sehr lange Folge zu den Schwellenländern oder Emerging Markets dem Ende. Wer dazu Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge hat, kann diese gerne an uns senden, direkt über die Kommentarfunktion unter dem Podcast oder per E-Mail an Einkommensinvestoren@ Nur Bares ist Wahres.de. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Podcast direkt abonnieren oder uns über einen der zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.